habe letztes Mal eine allgemeine Einführung ins marxistische Denken, ins marxische Denken zu geben versucht, und heute möchte ich mich konzentrieren auf zwei Abschnitte aus dem Kapital. Und der erste Abschnitt, Abschnitt 4, trägt die Unterschrift "Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis". Und das ist eben das Thema, ja. Warenfetischismus. Diese ganzen Begriffe werden hier eingeführt. Und so möchte ich einige Stellen einfach vorlesen, um sie dann zu kommentieren. Und dann komme ich zu einem anderen Zusammenhang, der für das Weitere wichtig sein soll. Also dieser Abschnitt beginnt Marx mit folgender Feststellung. Er sagt, eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertrautes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Soweit sie gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr, ob ich sie nun unter dem Gesichtspunkt betrachte, dass sie durch ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt oder diese Eigenschaften erst das Produkt menschlicher Arbeit erhält. Ja, dieser Zusammenhang haben wir schon diskutiert, dass Gebrauchswert zweierlei auftritt, als eine Summe der Bedürfnisse, die ein Ding befriedigen kann, also auf der Seite des Konsums. Auf der anderen Seite durch die Summe der Fähigkeiten, die ein Arbeiter besitzen soll, spezifische Fähigkeiten, um dieses Ding zu produzieren. Ja, in beiden Fällen handelt es sich um, sagen wir so, Unikate, inkommensurable Größe. Auf der einen Seite kann das Brot meine Bedürfnisse befriedigen in einem anderen Sinne, wie als etwa ein Bild von Cézanne meine Bedürfnisse befriedigen kann, so dass es überhaupt keine Verbindung zu sein scheint. Diese Wünsche sind singulär und sind in diesem Sinne singulär befriedigt, und auf der anderen Seite, um ein Brot zu backen, braucht man vielleicht andere Fähigkeiten, um ein solches Bild zu malen. Also auf den beiden Seiten handelt es sich um singuläre Phänomene, und das sind die Gebrauchswerte, ja, von denen Marx spricht, auf der beiden Seiten der Ware, auf der Seite der Produktion, auf der Seite des Konsums. Und da ist nichts Mysteriöses da, sagt Marx, weil wir kennen diese Bedürfnisse und wir können diese Fähigkeiten auch beschreiben. Es ist ihnen klar, dass der Mensch durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer nützlichen Weise verändert und so weiter und so fort. Der mystische Charakter der Ware entspricht also nicht aus ihrem Gebrauchswert. Er entspringt ebenso wenig aus dem Inhalt der Wertbestimmungen, denn erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten oder produktiven Tätigkeiten sein mögen, es ist eine Wahrheit, dass die Funktionen der menschlichen Organismus sind und dass jede solche Funktion, welches immer in Inhalt und in Form, wesentlich Vorausgaben von menschlichen Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan und so weiter ist. Das heißt, was auch immer produziert wird, kann beschrieben reduziert werden auf die Fähigkeiten, die man besitzen muss, um diese Produktion zu leisten. Was zweitens die Bestimmung der Wertgröße zugrunde liegt, die Zeitdauer jener Vorausgaben, die Quantität der Arbeit, so ist die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit unterscheidbar. In allen Zuständen musste die Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den Menschen interessieren, obgleich nicht gleichmäßig auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Ähnlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form. Das habe ich auch erklärt, ja, nicht wahr? Der Unterschied zwischen der Arbeit verstanden als eine pure Dauer, Zeitdauer. Und diese Arbeit kann man auch quantifizieren. Und eine spezifische Arbeit, Arbeit nach der Fähigkeit, die kann man nicht quantifizieren. Man kann zum Beispiel nicht sagen, inwiefern sich die Arbeit von Cézanne, wenn er sein Bild macht, sich quantitativ unterscheidet von einer Arbeit des Backers. Auf der Ebene, es ist einfach nicht zu beschreiben. Ja? Wir haben sozusagen keine Sprache, um diesen Vergleich anzustellen und quantitativ diesen Vergleich auszudrücken. Auf der anderen Seite, wir können sagen, ja, dass um ein Brot zu backen, gebraucht man so viel Zeit und Cézanne hat so viel Zeit gebraucht, um seine Bilder zu malen. Und das kann man vergleichen. Also das ist der einzige an der Arbeit, was man vergleichen kann. Übrigens, Andy Warhol, der für solche Überlegungen sehr empfindlich war, Sie wissen wahrscheinlich diese Geschichte, ihm wurde irgendwelche Bilder gezeigt von Picasso und ihm wurde gesagt, das sind geniale Bilder. Und dann hat er gefragt, wie viel Zeit hat Picasso verwendet, um diese Bilder herzustellen. Das heißt ungefähr einen Monat oder so. Er hat gesagt, dass jedes Bild, der unter 10 Minuten hergestellt ist, ist ein schlechtes Bild per Definition. Ja. Weil jedes Bild, das unter 10 Minuten der Zeitaufwand entsteht, missachtet die Gesetze der Ökonomie, in der dieses Bild entsteht, ist dadurch von Anfang an schlecht. Das heißt, der Zeitaufwand, den man braucht, für irgendetwas zu produzieren, das zu quantifizieren und in die Ökonomie einzubringen, ist auch, wenn man will, ein Kriterium der Qualität, kann man auch so sehen, zumindest hat eine Woche das so gesehen. Und in allen Zuständen, sagt Marx, musste die Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den Menschen, das habe ich zitiert. Okay. Woher entspringt also der rätselhafte Charakter der Arbeitsprodukte, sobald es Warenform annimmt? Offenbar aus dieser Form selbst. Die Gleichheit der menschlichen Arbeit erhält die sachliche Form, der gleichen Wertgegenständigkeit der Arbeitsprodukte, das Maß der Vorausgabung menschlicher Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße der Arbeitsprodukte, ähnlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftliche Bestimmung ihrer Arbeit betätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen Verhältnisses der Arbeitsprodukte. Ja, das heißt, Warenform, eine Ware, entsteht nicht aus dem Gebrauchswert. Weder aus dem Gebrauchswert der Bedürfnisse noch aus dem Gebrauchswert auf der Seite der Produktion, sondern allein durch die quantifizierbare Investition der Arbeitskraft oder der abstrakten Arbeit. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften diese Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Das ist dieser berühmte Satz, von dem eigentlich die ganze Diskurs ihren Ausgang nehmen, die im Grunde überall so populär sind und so weiter. Man sagt die Verdinglichung der menschlichen Existenz, Verdinglichung des Menschen als allgemeines Charakteristikum unserer Zeit und so weiter und so fort. Wir sind ständig mit dieser Figur konfrontiert, der Versachlichung, Verdinglichung, Objektivierung, Missachtung des Besonderen, ja, in der kapitalistischen Gesellschaft und so weiter. Das ist diese ganze Diskurse stammen aus diesem Satz. Ja, in diesem Satz sozusagen sind sie enthalten, wenn man sehen will, wann und wie diese ganze Diskurs über die Verdinglichung, Versachlichung, Objektivierung ihren Ausgangspunkt haben, nicht nur in Frankfurter Schule, sondern viel früher, auch bei französischem Sozialismus. Das ist immer dieser Satz, der dann zitiert wird. Das heißt, die wahren Form funktioniert so, dass sie eine bestimmte Sichtweise in der Gesellschaft nahelegt und unausweichlich macht. Diese Idee der Unausweichlichkeit hat mit einer anderen Figur bei Marx verbunden, nämlich seinen sogenannten dialektischen Materialismus, der er entwickelt hat in der früheren Zeit, vor allem in der Kritik der deutschen Ideologie, wo er sagt, dass unser Denken, unsere Sichtweisen, unsere Überzeugungen, unsere Ideologien und Glauben uns immer täuschen. Weil wir nicht wissen, warum wir das denken, was wir denken, oder das glauben, was wir glauben. Wenn zum Beispiel wir uns fragen, warum finden wir etwas richtig? Warum, wenn wir etwas hören, zum Beispiel, dass der Himmel blau ist, warum sagen wir, es ist wahr, der Himmel ist tatsächlich blau? Viele denken, dass der Grund dafür darin besteht, dass es wirklich wahr ist. Ja? Das heißt, wir glauben es, weil es tatsächlich wahr ist. Wir schauen auf den Himmel und sehen, dass der Himmel ist tatsächlich blau. Und dass es tatsächlich blau ist, dann glauben wir, dass diese Aussage auch eine richtige ist. Nun wissen wir aber, dass wir genau betrachten, der Himmel nicht blau ist, sondern schwarz, ja nicht wahr? Der kosmische Raum ist ja schwarz. Und darüber hinaus ist überhaupt keine Farbe, ja, weil der kosmische Raum ist nur schwarz, wenn wir diesen sehen, ja, und so weiter und so fort. Wir können diesen Satz, der Himmel ist blau, weiter und weiter entwickeln. Und wir kommen sehr leicht zum Schluss, dass diese Wahrheit unter keinen Umständen so etwas wie eine Wahrheit bezeichnen kann, sondern die unsere Bereitschaft, diesem Satz zuzustimmen und tatsächlich zu sagen, der Himmel ist blau, ergibt sich allein daraus, dass wir in einer Position stehen, dass wir Menschen sind, mit bestimmten Augen und bestimmten Nerven ausgestattet sind, dass wir auf der Erde sind, dass wir nach oben schauen, dass es so etwas wie Atmosphäre ist und so weiter. Das heißt, unsere Bereitschaft, einen gewissen Satz als richtig anzuerkennen, ist nichts anderes als Effekt unserer Positionierung in einem Weltganzen, wobei dieses Weltganze und seine Struktur uns entgeht. Und zwar nicht entgeht, weil wir nicht schlau genug sind. Das heißt nicht deswegen, weil wir uns nicht genug angestrengt haben, zu verstehen, wie diese Welt tatsächlich aussieht, sondern strukturell entgeht. Die Conditio Humana besteht darin, dass wir die Gründe für unsere Wahrheiten übersehen. Wenn wir etwas als Wahrheit anerkennen, glauben wir daran, dass diese Wahrheit so etwas wie eine Kraft der Evidenz hat. Ja, etwa so wie zum Beispiel Descartes oder Locke es beschrieben haben, wo der Locke, oder sogar Jung, glaube ich, der als Skeptiker gilt, sagt an einer Stelle, es gibt überhaupt keinen Fehler. Ein Irrtum ist unmöglich. Weil entweder habe ich eine vollständige Evidenz und weiß, dass es eine Wahrheit ist, dann ist es eine Wahrheit. Ja? Oder ich habe so ein Gefühl, dass es nicht hundertprozentig Wahrheit sein kann. Ja? Ich habe nicht diese vollständige Evidenz. Ist es so, dann ist es ganz bestimmt ein Irrtum. Man muss sozusagen sich irren wollen, ja, wenn man überhaupt irrt. Ja, im Grunde irrt man nicht. Das ist die klassische aufklärerische Vorstellung, dass die Wahrheit so ein Licht hat, so eine Überzeugungskraft hat, die von ihr selbst ausgeht. Eine Kraft, die mich dazu bringt, einer Evidenz, einer Unmittelbarkeit, die wirklich mich dazu zwingt, zu sagen, das ist wahr. Und diese Überzeugung liegt jeder Aufklärung zugrunde. Wenn es keine Evidenz gibt, dann gibt es keine Aufklärung. Da gibt es dieses Licht der Aufklärung nicht. Das heißt, Descartes beginnt damit, dass er sagt, dass wenn unsere Ideen klar, das heißt lichtvoll letztendlich, ja, klar und deutlich sind, also distinct, dann sind sie auch wahre Ideen. Ja, diese Identität ist absolut entscheidend. Und da sagt Marx, es ist nicht wahr, sondern unsere Ideen sind klar, aber die Gründe dafür sind dunkel, und zwar strukturell. Diese Klarheit ist eine Illusion. Die wird erzeugt in uns durch bestimmte Mechanismen. Dieser Wahrheitseffekt ist keine Wahrheit, sondern ist Wahrheitseffekt. Und dieser Wahrheitseffekt wird uns erzeugt durch eine Maschine, und das ist die Maschine der Ökonomie letztendlich oder Klassengesellschaft und was auch immer. In diesem Sinne liegt das Denken von Marx auf der gleichen Welle oder auf der gleichen Linie wie Nietzsche, Freud und viele andere Denker des 19. und 20. Jahrhunderts, wobei man absolut nicht übersehen soll, nicht übersehen darf, dass der Marx in dieser Linie der Erste war. Und das wird oft übersehen. Das heißt, als Erster hat er das Unbewusste ins Spiel gebracht, und zwar nicht als Eros, wie dann später Freud, nicht das Leben, wie das später, also vitale Kraft, ja, organische Kraft, wie später Nietzsche, sondern als diese ökonomische Bestimmungen, diese ökonomischen Zwänge, unter denen man steht und die ja als ökonomischer Mechanismus, dem man von Anfang an unterworfen ist, im Grunde diktieren, das, was dieser Mensch für richtig hält. Wir kennen sehr gut diese Mechanismen, wie sie von Freud beschrieben worden waren, ja, oder von Nietzsche. Das heißt, ein befriedigter Mensch, sexuell befriedigter und ein Sieger im Leben, sieht dieses Leben mit anderen Augen als der frustrierte Loser oder der sexuell unbefriedigte Mensch. Der sexuell unbefriedigte Mensch sieht das Leben mit anderen Augen, weil er sein unaufgebrauchtes Libido in bestimmte Gegenstände investiert, so dass diese Gegenstände, weil er diese Libido in diese Gegenstände investiert hat, beginnen sozusagen zu scheinen. Ja, sie beginnen zu strahlen. Und dieses Scheinen und Strahlen missversteht dieser Mensch als Wahrheit. Ja, sozusagen die Liebe macht ihn blind und gleichzeitig sehend. Ich kann sozusagen, wenn ich keine Frau bekommen habe, die ich liebe, investiere ich mein Libido in einen Schuh, ja, etwa, oder ja, etwa, wie Freud es beschreibt. Und mir scheint plötzlich dieser Schuh die verkörpernde Wahrheit, ja, sozusagen etwas, was wunderbar schön aussieht, total mich überwältigt und wirklich so ein Kunstwerk. Wobei diese ganze Begeisterung für diese Schuh allein durch die Investition mit libidinöser Energie geschieht, die ich eben nicht reflektiere. Und ich reflektiere diese Investition gerade deswegen nicht, weil ich sozusagen die Wahrheit im Horizont der Evidenz, klassischen aufklärischen Horizont der Evidenz, verstehe. Und wenn ich ein Licht sehe, sage ich, das ist die Lichtung. Ja? Wenn ich Licht sehe, dann sage ich, ich gehe dahin. Ich habe, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang diese Witze erzählt, eine alte russische Witz, die Lage mit dieser ganzen Philosophie, vor allem mit Heidegger, ganz gut klar. Nämlich, dass ein Mann geht durch die Straße und sieht so einen Betrunkenen, der unter der Laterne nach etwas sucht. Und er fragt ihn, was suchst du? Und er sagt, ich suche meinen Geldbeutel. Wo hast du verloren? Und er sagt sozusagen dunkler Teil der Straße irgendwo dahin. Also, warum suchst du da hier? Weil hier Licht ist. Das ist eine im Grunde sehr tiefe philosophische Antwort. Im Grunde, das ist die einzige Antwort, die diese Philosophie den Menschen je gegeben hat und je geben kann. Ja. Im Grunde, der eigentliche Vorschlag einer jeden Theorie ist, dorthin zu gehen, wo es Licht gibt. Ja. Und dann zu hoffen, dass vielleicht das Geldbeutel dort liegt. Ja. Weil wenn es nicht, wenn es kein Licht gibt, dann ist der Geldbeutel weg. Nun was, und zwar Definition. Nun, man fragt sich, was das für eine Bewegung ist, sozusagen, eine Bewegung, die das Dunkle im Zentrum der Wahrheit platziert. Die sagt, dass das Licht der Wahrheit im Grunde von einer schwarzen Sonne kommt, das heißt von einer Sonne des Verdachts, von einer Sonne, die durch ihr Licht die eigentliche Dunkelheit der Kräfte, der Motivationen, der ökonomischen Spiele und Zwänge verdeckt und verbirgt. Unter diesem Schein nennen. Ja, sondern nicht das Schein, sondern das Schein selbst. Das ist sozusagen ein Gedankengang, der über das Platonische, die platonische Metaphysik des Lichts, über die Aufklärung hinausgeht, in einer doppelten Bewegung. Auf der einen Seite treibt man die Aufklärung weiter. Man sagt, wir sprechen nicht nur über das Licht der Aufklärung, sondern wir gehen auch in das Dunkle, das die Aufklärung nicht imstande ist zu erkennen. Das heißt, wir entschließen uns, diesen Geldbeutel doch an der dunklen Ecke der Straße zu suchen. Aber wir sozusagen, wenn wir diesen Geldbeutel auf der dunklen Seite der Straße suchen und nicht in der lichten Seite, dann sozusagen zerstreut sich diese Dunkelheit nicht. Ja, also wir tappen im Dunkeln nach wie vor. Also die Wahl ist nicht, Geldbeutel zu finden oder nicht zu finden, sondern sich im Licht oder im Dunkeln aufzuhalten. Ja, das ist der eigentliche Wahl. Und wo man diese Wahl zu treffen hat, dann hat man diese Doppelstrategie. Ja. Auf der einen Seite Marx, Nietzsche, Freud sind radikalere Aufklärer. Das heißt, diejenigen, die auch ins Dunkle gehen wollen, um dieses Geldbeutel zu finden. Auf der anderen Seite sind sie Anti-Aufklärer. Sind Anti-Aufklärer, weil sie eher geneigt sind, sich im Dunkeln aufzuhalten als im Lichten. Und das spielt im Grunde die Motivation, dass man fragt, warum tappst du im Dunkeln, wann ich meinen Geldbeutel suche, ist ja auch wiederum absurd. Ja? Aber im Dunkeln kann man auch nicht finden. Und so, sie treffen sozusagen anti-aufklärerische Wahl, nicht ins Licht zu gehen, sondern ins Dunkel. Deswegen sind diese Autoren so problematisch. Ja? Sie sind aufklärerisch und anti-aufklärerisch zugleich. Genauso wie alle, die in ihrer Nachfolge weiterschreiben bis Derrida. Ja? Es gibt diese typischen Querellen zwischen Aufklärung und Nichtaufklärung. Und mal ist es so, mal ist es so. Man wird diese Linie der Aufklärung zugeschlagen, man wird der Anti-Aufklärung zugeschlagen. Und in beiden Fällen ist es richtig. Es ist eine Doppelbewegung des Übergangs vom Licht ins Dunkle, das so und so verstanden wird. Auf jeden Fall, wenn Nietzsche oder Freud sagen, dass es vitale Kräfte sind, die in uns durch ihr Zusammenspiel diese Lichteffekte produzieren und mal plötzlich offensichtlich und evident machen, mal plötzlich verdunkeln, dass wir im Grunde sozusagen dieser Lüge folgen, wenn wir subjektiv glauben, die Frage nach der Wahrheit zu stellen, zu verfolgen. Dann sagt, wie ich schon gesagt habe, Marx, dass der Grund ein ökonomischer ist und es gibt eine subtile Differenz zwischen diesen Antworten. Auf einer gewissen Ebene der Antwort ist die gleiche. Marx sagt nämlich, dass wir so viel sehen können, wie viel uns Produktionsverhältnisse zeigen, in denen wir inmitten der wir platziert sind. Ja, man kann das schlicht und einfach an einem Beispiel, ich weiß nicht, wie meinetwegen das Peter Sloterdijk gewissermaßen macht in seinem zweiten Band des Sphären, mit einer Metaphorik wie der Turm, ja, ich war, oder wie dieser Metropolis-Film, ja, Turm-Metaphorik, das heißt, was heißt etwas zu sehen überhaupt und zur Wahrheit zu sehen? Das heißt, einen Überblick zu haben. Nun fragt man sich, wie bekommt man einen Überblick überhaupt? Was ist das für eine Operation? Man kann sicherlich mit Platon auf diese Frage so beantworten, dass man sagt, man ist fähig, einen Zustand der Ekstase zu erleben. Zum Beispiel vor der Geburt die Seele oder nach der Geburt, nach dem Tod die Seele emporsteigt, bei der Götter verweilt, von oben die Erde betrachtet und einen Überblick bekommt. Und auch in einem Zustand der philosophischen Ekstase kann man seine Seele dermaßen in dieser Zustand der Erhabenheit versetzen, dass die Seele sich erhebt und die Fähigkeit bekommt eines Überblicks. Und dann sieht man was. Man kann das beschreiben, das ist wahr. Nun, Marx ist sicherlich, glaubt nicht an die Geister, ja, glaubt nicht an die Seelen. Und er fragt sich, wie ist das aber machbar? Es ist nur machbar, wenn man, sagen wir so, einen Turm baut. Ein babylonischer Turm zum Beispiel wäre eine solche, wo man einen absoluten Überblick bekommt. Also die Turm wäre so hoch, dass wenn man auf die Spitze klettert, da sieht man die ganze Erde. Dann ist man ein Philosoph, da hat man einen Überblick bekommen. Dafür braucht man aber bestimmte Produktionskräfte. Das heißt, eine gewisse Steintechnik, eine gewisse Architekturtechnik, ein gewisses Klebereiverhältnisse, eine gewisse soziale Struktur, eine gewisse Armee, ein gewisses Kommunikationswesen und das und jenes. Genauso braucht man das alles, um zum Beispiel eine Rakete abzuschießen in den kosmischen Raum und dort etwas zu sehen. Ja, das heißt, unsere Erkenntnisse, unsere Wahrheitsfähigkeit ist nicht die Fähigkeit unserer Seele, sondern unseres Körpers. Wir können so viel sehen, wie viel Möglichkeit die Produktionskräfte, würde man sagen, und Produktionsverhältnisse. Das heißt, reale Zustand der Technik auf der einen Seite und die gesellschaftliche Fähigkeit, mit der Technik umzugehen und sie einzusetzen auf der anderen Seite. Die Kombination aus diesen zwei Parametern gibt uns eine gewisse Stellung, die ja uns erlaubt, einen Überblick zu bekommen, überhaupt zu einer Wache zu kommen. Man muss sozusagen, wenn man zu diesem russischen Witz zurückkehrt, man muss zunächst einmal eine Laterne aufbauen, diese Lichtquelle etablieren, man muss das ganze Elektrizitätssystem aufbauen. Erst dann kann dieser Betrunkene überhaupt glauben, dass er in der Lichtung ist. Ja? Sein Glaube ist ein Effekt einer gewissen gesellschaftlichen Entwicklung, die so etwas wie eine Oase des Lichts in der Nacht, in der Dunkelheit überhaupt schafft, und zwar auf technischer Produktionsweise. Das heißt, für Marx sind es nicht die Spiele der vitalen Kräfte oder die Spiele der Sexualität und was auch immer, die uns dazu bringen, etwas zu sehen oder nicht zu sehen, sondern die technisch-soziale Lagen, die die Gesellschaft für uns schafft. Und diese Lagen sind aber unterschiedlich. Ja? Es gibt Lagen, die sozusagen herrschende, die Position der Herrschenden. Man sitzt auf dem Turm und schaut von dem Turm herab, ja? Und bekommt einen Überblick. Auf der anderen Seite aber gibt es eine Position von denen, die diesen Turm aufgebaut haben, von der Arbeiter, von den Sklaven. Die haben keinen Überblick, also keine Wahrheitsanspruch im klassischen Sinne des Wortes. Aber sie wissen etwas anderes, sie wissen, wie dieser Turm gebaut worden ist, was dieser Herrscher nicht weiß. Wir haben also zwei unterschiedliche Arten von Wissen. Ein Wissen, der klassische philosophische, herrschaftliches Wissen des Überblicks. Ein zweites Wissen ist ein Wissen des Arbeiters, der keinen Überblick hat, keine Theorie und keine Philosophie in diesem Sinne, sondern aber, und an dieser Stelle, ein quasi körperliches Wissen darum, wie die Bedingungen, wie die materiellen Bedingungen eines Überblicks aussehen, und zwar von innen aus. Und wie Marx behauptet, diese zwei Arten von Wissen sind nicht vereinbar. Sie sind aufeinander nicht reduzierbar und man kann kein System aufbauen, in dem diese unterschiedlichen Arten von Wissen vereint werden könnten. Denn bauen wir ein solches System, bedeutet das nichts anderes, als wir, sagen wir, einen noch höheren Turm bauen. Und das bedeutet, dass die Kraftanstrengung noch größer wird. Und das bedeutet, dass die Arbeiter zusätzliches Wissen auf der körperlichen Ebene bekommen, die wir wieder übersehen. Das heißt, je weiter unsere Systembildung, und das ist die Kritik des deutschen Idealismus, die ganze Logik des deutschen Idealismus, der Philosophie generell im 18. und 19. Jahrhundert, war Systembildung, der Versuch, einen Überblick über das Weltganze zu gewinnen, auf der theoretischen Ebene. Und Marx sagt, diese ganze Bemühung übersehen strukturell, unausweichlich, die gesellschaftliche und industrielle und technologische und politische Voraussetzungen für die Schaffung der Lagen, in denen und aus denen heraus ausgehend diese Theorien überhaupt formuliert werden können. Und das bedeutet, dass die Theorie selbst sich selbst nicht reflektieren kann. Ja? Das heißt, dieser Traum von Hegel, dass die Theorie ihre Bedingungen selbst reflektiert, ist unerfüllbar. Es bleibt immer ein Rest, ein unaufgeklärter Rest. Und mit diesem Rest kann man nur praktisch umgehen, zum Beispiel durch die Revolution und so weiter, darüber werden wir sprechen. Aber es gibt immer einen Rest, der im Denken selbst nicht aufgehoben werden kann, sondern aufgehoben werden kann, und zumindest damit kann man umgehen, nur im System die gesellschaftliche Welt selbst. Also in der Praxis und nicht in der Theorie. Bis zu einem gewissen Grad erinnert das an die nietzscheanische und freudianische Theorien, oder sozusagen Kritiken, weil im Grunde handelt es sich um das Gleiche. Ja? Sozusagen, ein Patient muss zunächst einmal kuriert werden. Seine Kräfte, sexuelle Kräfte müssen sozusagen in eine Balance gebracht werden, damit er überhaupt einsehen kann. Ja, das ist genauso bei Nietzsche. Es gibt einen interessanten Unterschied. Der Unterschied besteht darin, dass Marx, und das kommt jetzt, deswegen mache ich diesen Exkurs, dass Marx sich systematisch von der Figur entfernt, die wir im weitesten Sinne als Natur bezeichnen. Weil er meint, dass diese ganzen Bedingungen sind zwar unreflektiert, aber künstlich. und nicht Natur gegeben. Und das ist eine Figur, die schwer zu verstehen ist. Die ist schwer zu verstehen. Weil wir gehen immer, die ist bis jetzt nicht verstanden. Sagen wir so. Oder man versucht sie zu verstehen und zu deuten, aber macht das nicht konsequent. Die Figur ist aber sehr interessant. Wir gehen irgendwie automatisch, praktisch spontan davon aus, dass wir sagen, was künstlich gemacht ist, ist absichtlich gemacht. Und das kann ich ja auch kontrollieren. Ich weiß, wie es gemacht ist. Das sagt auch Kant explizit. Das, was ich gemacht habe, das weiß ich, ja, wie es funktioniert. Das, was ich nicht gemacht habe, das ist das, was jenseits meiner eigenen Aktivität entstanden ist. Und das, was jenseits meiner eigenen Aktivität entstanden ist, davon kann ich auch nicht wissen, wie es eigentlich funktioniert. Alle Versuche, das zu verstehen, letztendlich müssen scheitern, weil was ich nicht gemacht habe, das weiß ich ja auch nicht. Ja. Ich bin kein Produzent. Und das ist eben diese Trennung zwischen Natur und Kunst, ja, oder Technik im weitesten Sinne des Wortes. Also alles, was Techne ist, im klassischen Sinne des Wortes, also alle Varianten der Kunst, Artifizialität und Technik, wird gemeinhin verstanden als etwas, was von Anfang an bekannt, kontrollierbar ist, unkontrollierbar bleibt, auch erfahrbar bleibt, wiederholbar bleibt in diesem Sinne. Und alles, was nicht kontrollierbar ist, ist Natur. Und so zum Beispiel argumentieren auch Nietzsche und Freud. Nietzsche und Freud argumentieren absolut auf diese Linie. In diesem Sinne sind absolut klassische Metaphysiker. Viel weniger radikal als Marx. Obwohl sie später kommen, sie sind weniger radikal. Weil die operieren, und deswegen besser auch verstanden, weil sie operieren entlang der gleichen Linie. Ja? Sie sagen, das, was wir gesellschaftlich planen und denken und so weiter, unsere subjektive, bewusste Anstrengung, das ist alles künstlich. Das, was in uns problematisch ist, was unsere Absichten unterwandert, was subversiv ist, was unkontrollierbar ist, also dieser ganze dunkle Bereich, das ist die Natur. Sexualität ist Natur. Wille zur Macht ist Natur. Ja, das sind unterschiedliche Formen, in denen die Natur in uns wirkt, ja, wo sozusagen das Bewusstsein uns wirkt, das Kontrollieren, was die Natur uns wirkt, das Kontrollieren. Was jetzt versucht, Marx aufzubauen, ist eine sehr merkwürdige Figur, die Figur einer Künstlichkeit, einer künstlichen Welt, die aber gleichzeitig unkontrollierbar ist. Er ist der Erste, der versucht hat, die dämonische Seite der technischen Welt oder Produktionswelt, die von uns geschaffen ist, aber gleichzeitig von uns nicht kontrollierbar ist, explizit zu reflektieren. Und er tut das damit, dass er sagt, dass alles, was von uns produziert ist, ist von uns produziert, das heißt künstlich. Alle diese Geräte, alle diese Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, alle diese Fabriken, alle diese Maschinen, also das ist alles künstlich. Aber können wir eigentlich sagen, dass wir das tatsächlich kontrollieren? Und wenn wir das sagen, dann was kontrollieren wir eigentlich? Also, wir kontrollieren den Konsum in dem Sinne, dass wir kontrollieren unsere Bedürfnisse. Wir wissen, wozu das gemacht ist. Wir kontrollieren unsere Fähigkeit zur Produktion. Das auch. Und also alles, was mit Gebrauch zu tun hat, das alles kontrollieren. Es gibt aber eine Komponente, die wir nicht kontrollieren, auf verschiedenen Ebenen, und zwar von Anfang an. Das ist die Arbeitszeit. Das heißt, die Arbeit hat zwei Aspekte. Ein Aspekt ist unter unserer Kontrolle, das heißt, was wir tun. Ein anderer Aspekt ist von Anfang an nicht unter unserer Kontrolle, das ist die Frage, wie lange wir das tun. Weil wie lange wir das tun, wie viel Zeit wir verwenden für unsere Arbeit, wird nicht von uns entschieden, sondern von gesellschaftlichen Verhältnissen von Anfang an. Das heißt, in einer oder anderen Form, die Gesellschaft zwingt uns, oder zumindest macht uns ein Angebot, den wir nicht sozusagen entsagen können, wie dieses berühmte Angebot in Godfather, ja? Nicht ablehnen können, ein Angebot so lange zu arbeiten. Das ist zu unterschiedlicher Zeit unterschiedlich. Ja? Zum Beispiel in der Zeit, als Marx dieses Buch geschrieben hat, hat man in England zum Beispiel 16 Stunden gearbeitet. Und er beschreibt auch, wie Kinder 16 Stunden gearbeitet haben, 12, 14-jährige Kinder, 13-jährige Kinder, die auch keine Unterbrechung machen durften, und deswegen kamen ihre Eltern und haben sie gefüttert, ja, während sie arbeiten und so weiter. Und diese 16 Stunden musste man arbeiten, das ist die Zeit. Heute arbeiten wir weniger, wir arbeiten 7 oder 8 Stunden. Es gibt auch Teilarbeit und Künstler können sozusagen frei wählen. Es ist aber auch eine Illusion, ja. Weil wenn man wenig arbeitet, dann kommt man nicht an, ja, dann hat man keinen Erfolg, hat man Erfolg, arbeitet man mehr und so weiter. Und in jeder Lage weiß man, wie viel man eigentlich arbeiten muss, um zu überleben, um erfolgreich zu sein, um zu bestehen und so weiter. Das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Strukturen, in denen wir agieren, diktieren uns die Zeit unserer Arbeit. Diese Zeit unserer Arbeit ist aber eigentlich letztendlich das, was der Wert unserer Produkte, die wir erzeugen, diktiert. Das heißt, was wir in unserer Produktion von Anfang an nicht kontrollieren, das ist diese wertbildende Komponente. Alles, was mit der Wertschöpfung zu tun hat, tun wir zwar, aber kontrollieren nicht. Und da sagt er, dass eben dieser geheimnisvolle der Warenform besteht darin, dass den Menschen der gesellschaftliche Charakter ihrer eigenen Arbeit grundsätzlich entgeht. Das heißt, den Menschen entgeht die Einsicht, dass die Zeit ihrer Arbeit und dadurch auch der effektiven Wert dessen, was sie durch ihre Arbeit produziert haben, dass sie diese Zeit der Arbeit nicht selbst kontrollieren. Sondern diese Zeitverteilung wird von der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Struktur, in der sie sich befinden, ihnen oktroyiert. In diesem Sinne haben wir eine Erklärung, warum so etwa wie eine, so wie, warum die Arbeit gleichzeitig etwas Durchsichtiges produziert, etwas, was man kontrolliert, das ist alles Gebrauchswerte, und gleichzeitig etwas produziert, was man nicht kontrolliert, das ist der Tauschwert. Und das erklärt auch, warum die Klassenstruktur der Gesellschaft von uns nicht kontrolliert wird. Wir sind dieser Klassenstruktur unterworfen, auch wenn wir keine natürlichen Unterschiede zwischen Arbeitern und Kapitalisten zum Beispiel feststellen können. Und es ist interessant, dass unser Denken kann das kaum akzeptieren, weil unser Denken vollzieht immer einen Regress zu natürlichen Differenzen. Und zwar unabhängig davon, ob wir auf der rechten oder linken Spektrum des politischen Auseinandersetzungsbewegung. Sagen wir, um sozusagen das Vokabular von Rorty zu bemühen, wir operieren eigentlich vornehmlich mit naturhaften Stigmata in unserem Umgang mit der anderen. Wenn wir zum Beispiel die amerikanische Linke oder die Linke der 60er, 70er, 80er Jahre in der Politik nehmen, dann sind alle Differenzen, mit denen diese Linke operiert hat, naturgegebene Differenzen. Zum Beispiel Geschlechtsdifferenz, Befragung der Frau. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen sind naturgegebene Unterschiede. Auch wenn ich diesen Unterschied politisiere und sage, dass ich sozusagen die Frau gesellschaftlich definiere oder entsprechend bestimmte kulturellen Codes definiere, trotzdem kann ich nicht umhin, auf die geschlechtliche Differenz als vorgegebene zurückzukommen. Das Gleiche betrifft alle anderen Differenzen, mit denen der linke Diskurs operiert hat. Das sind die Rassendifferenzen im Sinne der Minderheiten, das sind ethnische Differenzen, das sind Altersdifferenzen im Sinne der Jugendrevolte oder sozusagen der Verteidigung des Rentenalters, wie auch immer. Welche Themen, politische Themen auch immer, thematisiert werden in unserer Gesellschaft, und zwar ob sie von rechts definiert werden oder von links definiert werden, ob sie in eine Richtung gehen oder in eine andere Richtung gehen, es fällt auf, dass all diese Differenzen als naturgegebene zunächst einmal in Erscheinung treten. Darin zeigt sich für mich auf jeden Fall ein großer Regress des politischen Denkens insgesamt verglichen mit dem marxistischen politischen Denken insgesamt. Denn marxistisches Denken operiert mit den künstlichen Unterschieden, das heißt der Unterschieden, die Klassenunterschieden, der Gruppenunterschieden, die infolge der zivilisatorischen Entwicklung als nicht naturhafte, aber trotzdem effektiv wirkende festgestellt werden. Die Unterschiede, die auf die vorgegebene, nicht zivilisatorische Unterschiede, naturhafte Unterschiede nicht reduziert werden können, sondern sind immanent für die Gesellschaft selbst und Effekt ihrer eigenen Entwicklung. Ich bin davon überzeugt, dass diese Art Reflexion eine tiefere ist. Was auch immer Marx selber und alle anderen aus dieser Differenzierung gemacht haben, das ist hier eine zweite Frage. Aber als Unterscheidung selbst, die ist viel intelligenter. Und ja, eigentlich unabhängig davon, welche Erklärung für diese Differenz gegeben wird, der Wille selbst, die Gesellschaft aus ihrer eigenen Logik zu differenzieren und nicht aus der äußeren naturhaften Unterschiede, ist einfach besser. Gut, also, diese Unterschiede, die ja als gesellschaftlich bedingte und nicht naturgegebene in der Zivilisation, in der wir leben, und die ja grundsätzlich eine technologische ist, ja, als man sie versteht, diese Differenzen werden von uns begriffen, als Marx sagt, sachliche Differenzen. Das heißt, man sieht, dass bestimmte Sachen mehr kosten als andere. Das sind Gelddifferenzen. Man sieht auch, dass bestimmte Menschen mehr kosten als andere. Man hat ein Geldsystem, man hat eine Preisdifferenz und diese diktieren nicht die naturgegebenen, sondern die faktisch bestimmende zivilisatorische Unterschiede. Nun, woher entstehen diese Unterschiede? Und man sagt, die sind sozusagen keine sachlichen Unterschiede eigentlich, sondern indem die Menschen ihre verschiedenartigen Produkte einander in Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Ja, das ist genau der Punkt, an dem diese Problematik des Unbewussten, der ökonomischen Unbewussten, Arbeitsunbewussten ausgesprochen wird, angeschnitten wird, wo der Marx explizit sagt, dass wir tun etwas, aber wissen nicht, dass wir es tun. Unser Bewusstsein dessen, was wir tun, ist nachträglich. Wir können es reflektieren, aber immer mit einer Verspätung. Das ist im Grunde diese berühmte Differenz, ja, von Derrida, ja, Differenz mit A. Das heißt, unser Bewusstsein reflektiert zwar die Realität, aber es gibt immer eine Pause, es gibt eine Verspätung. Und so reflektiert es zwar, aber ein bisschen verspätet, die Wirklichkeit hat schon noch einen Schritt gemacht. Und dann kommt noch eine Reflexion, dann noch ein Schritt, noch eine Reflexion. Also die Reflexion kann sozusagen die Entwicklung der Wirklichkeit nie richtig einholen. Und so, dass die Menschen das zwar tun, aber nicht wissen, was sie tun, es steht daher dem Werte nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Später suchen die Menschen den Sinn dieser Hieroglyphe zu entziffern, hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts zu kommen. Denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist ein gesellschaftliches Produkt, so gut wie die Sprache. Das ist ein verhängnisvoller Satz. Und jeder, das sozusagen dieser Abschnitt, der damit gesagt, dieser verhängnisvolle Satz ist sozusagen der Beginn des eigentlichen Untergangs oder zumindest der Verwandlung des marxistischen Denkens, mit dem wir uns später beschäftigen werden, auch im Sinne dieser Doppelbewegung, von der wir in Bezug auf die Aufklärung schon gesprochen haben. Marx sagt nämlich, dass die wahre Welt insgesamt funktioniert als Sprache. Und so wie alle Waren produziert haben und alle diese Waren durch den Umtausch in Beziehung zu sich selbst und untereinander gesetzt haben, so funktioniert unsere Sprache, das heißt, alle Worte haben wir geschaffen. Diese Worte tauschen wir ständig aus. Wir wissen, was welches Wort bedeutet. Das heißt, wir wissen, was welches Wort für einen Preis hat. Das ist absolut das Gleiche. Und so können wir in der Sprache kommunizieren, so wie in unserer wahren Welt mittels dieser Ware kommunizieren können. Ja? Das Warensystem ist ein System der Bedeutungen aller Dinge. Wenn wir ein Ding sehen, kennen wir die Bedeutung. Die Bedeutung ist der Preis. Das Gleiche gilt für die Sprache. Ein Wort ist ein Gegenstand und wir wissen, was für eine Bedeutung dieses Wort hat. Und so können wir die Worte austauschen. Ich sage etwas, jemand anderer hat etwas mit der gleichen Bedeutung oder reagiert auf meinen Satz in seiner eigenen Weise, so passiert ein Austausch, ja, eine Kommunikation. Diese Parallele zwischen wahren Welt und Sprache ist der Ausgangspunkt für eine wirklich interessante Theorie, die mit Roland Barthes und Baudrillard und Derrida und Analysatoren einsetzt. Weil sie alle gehen von dieser Überlegung aus. Sie alle verstehen Bedeutung des Wortes als Wert des Wortes und die Ware als Satz und so weiter und so fort. Nun, die Frage ist, was diese Analogie für die marxistische Theorie bedeutet und für die Entwicklung der marxistischen Politik auch bedeutet und für die Entwicklung des Sozialismus bedeutet und diese ganze antikapitalistische Alternative. Denn wenn wir auf der einen Seite diesen marxistischen Satz haben, haben wir auf der anderen Seite die Position von Saussure, der sagt, die Sprache ist nicht geschaffen. Wir haben die Sprache nicht geschaffen. Wir können uns in der Sprache ausdrücken, wir können formulieren. Was wir kontrollieren, ist la parole, das heißt, das, was wir tatsächlich sagen. Aber die Mittel, mit denen wir das sagen, haben wir nicht erfunden. Und das bedeutet, dass wir zwar diese Bedeutungen benutzen, die in der Sprache kodifiziert werden, wir können aber diese Bedeutungen nicht hundertprozentig kontrollieren. Die Parallele ist sicherlich eine sehr große hier zwischen Marx und Saussure. Wir haben in beiden Fällen diese merkwürdige Spaltung unserer eigenen Aktivität. Nicht diese naturhafte Ding. Ich würde sagen, alle Theorien, die ihren Ursprung bei Nietzsche und Freud haben, inklusive der nietzscheanischen, freudischen Political Correctness oder rechter Politik und so weiter, alle die operieren mit diesem Nachdruck, die sind sozusagen eine geistige Stufe niedriger. Ja? Mit, jetzt unabhängig von ihrer politischen Position und so weiter, und ob sie sozusagen nett sind oder nicht, das ist eine zweite Frage. Aber irgendwie ist es ein bisschen unbedarft. Wo wirklich subtile Figuren kommen, das ist mit Marx auf der einen Seite und mit Saussure auf der anderen Seite. Und da kommen die richtigen Probleme. Das heißt, die Frage ist nicht, was Natur macht und was wir machen, sondern inwieweit wir fähig sind, das zu kontrollieren, was wir selbst machen. Inwieweit wir unsere künstlichen Produkte, unsere technischen Produkte kontrollieren können. Und Urtechnik für uns ist die Technik der Sprache. Und da sagt Saussure im Grunde das Gleiche wie Marx. Ja? Wir sprechen, indem wir sprechen, schaffen wir die Sprache mit. Gewissermaßen. Ja? Wir verwenden vielleicht neue Ausdrücke. Noch vor kurzem hat man alle diese Anglizismen im Deutschen zum Beispiel nicht gebraucht. Jetzt sind sie in, ja, und up to date. Ja. Und so versteht man jetzt, was eigentlich gemeint ist, was man früher nicht verstanden hat und so weiter. Wir übernehmen es, also wir nutzen das. Wir sprechen also und wir entwickeln unsere Sprache. Aber wir wissen es nicht. Das heißt, die Effekte, die unser Sprechen für unsere Sprache haben, die können wir nicht vollständig kontrollieren, weil die Sprache einfach zu groß ist. Das ist wie diesen Viren. Ja? Sie wissen, dass es inzwischen aufgeklärt ist und dass dieser Mann, dieser Philippiner-Hacker, dass dieser Virus I love you erfunden hat oder im Umlauf gebracht hat. Er wollte nur von 3-4 seinen Bekannten ihre Passworte klauen. Und hat nicht gedacht, dass es zu solchen Konsequenzen führt. Und was auch zeigt, dass er bei dem, dass er im Umlauf dieser diese Virus, also diese Linie, bei der diese Virus angeschlossen hat, auch seine Telefonnummer, und zwar richtige Telefonnummer, angegeben hat. Das wurde sofort gefasst. Das heißt, er hat überhaupt nicht gedacht, dass es sowas zu solchen Konsequenzen kommt. Und so, aber sozusagen Internet und so weiter funktioniert, wie die Sprache, ja? Das ist nur die Sprache und sonst nichts. Ja. Das heißt, wenn ich die Sprache verändere, ich weiß nicht, was daraus kommt. Ja? Und Saussure zeigt ja sehr gut an vielen Beispielen, was passiert mit der Sprache insgesamt, wenn irgendwelche Elemente sich ändern, baut sich die ganze Sprache um. Das heißt, wir haben in der Sprache, wie auch in unserer technischen Welt insgesamt, diese Spaltung zwischen dem, was wir denken und reflektieren, dem, was wir tun und nicht reflektieren und nicht reflektieren können in der ganzen Konsequenz. Allerdings stellt sich die Frage, und das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, ist es wirklich so, dass wir in der Sprache zum Beispiel uns tatsächlich austauschen können? Wie ist das mit dieser Information, mit diesem Austausch? Ist die Sprache tatsächlich etwas, was dazu geschaffen ist und dadurch geschrieben werden kann, dass die Sprache eine Information vermittelt? Das ist die gleiche Art der Frage, wie man dem Marx stellen kann, ist es wirklich so, dass die Wirtschaft nur dazu da ist, um Geld zirkulieren zu lassen? Das ist eine interessante Frage, dass beide Autoren, Marx und Saussure, bejahen das und sagen ja, nur deswegen. Und bei Marx gerade gibt es dieser folgende Abschnitt über die Warenzirkulation, wo dieser berühmte, das werde ich in einem anderen Kontext noch zitieren, diese berühmten Stellen zu finden sind über die absolute Macht des Geldes. Marx sagt nämlich, dass der Kapitalismus so funktioniert, dass er alles, was überhaupt in der Welt existiert, zum Träger des Geldes wird und in ein Äquivalenzverhältnis, in einen Geldumlauf einbringt. An einer anderen Stelle sagt er, geschlechtliche Verhältnisse sind nur Prostitution. Es gibt keine andere Möglichkeit, sozusagen in einer oder anderen Form ist es immer nur Prostitution. Alle familiäre, religiöse, ethnische und sonstige Beziehungen sind illusionär, illusorisch. Entweder sind sie schon weg und umkodiert in die Geldunterschiede oder es passiert in der nächsten Zeit. Marx hat gesehen, die Entwicklung des Kapitalismus als eine Maschine, die alle existierenden Differenzen, auch Rassendifferenzen, geschlechtliche Differenzen, sonstige Differenzen, als Gelddifferenzen umformuliert, alle Menschen zu wahrer Macht, alle Gegenstände des Lebens zu wahrer Macht, auch die Natur selbst zu wahrer Macht, das macht die Grüne Partei übrigens. Denn statt Natur reden wir Umweltschutz und Kosten der Umweltschutz, das ist genau das, was Marx gemeint ist. Das heißt, die Natur ist zu wahr geworden durch diese Politik. Und die Frage ist jetzt, wie viel man investiert, um reines Wasser zu haben oder wie viel man investieren soll, um irgendwelche Wald zu schützen. Wald interessiert keinen Menschen mehr, nur Investitionen in diesen Wald. Und, so, und auch Effekte, diesen Wald zum Beispiel für die Atmosphäre hat, also so wie viel Oxygen dieser Wald produziert und ist es gut für die Gesundheit oder nicht. Ja, das heißt, alles ist einbezogen in dieses Kalkül, alles ist umgerechnet und eigentlich was hier Marx denkt, er denkt vom Ende aus. Ja. Er sagt, dieser Prozess ist im Grunde ein Prozess, der gesetzmäßig abläuft und interessiert uns deswegen auch nicht sonderlich. Ja. Wir müssen radikal die Ökonomie, die Gesellschaft denken von der Perspektive aus, wenn alles in Geld ausgedrückt wird alles einen Preis hat, alle Gefühle, er sagt, alle menschliche Regungen, alle Stimmungen, alle Naturerscheinungen und so weiter, werden irgendwann ihren Preis bekommen und entweder schon bekommen oder implizit oder bekommen in nächster Zeit. Also wir können schon jetzt von einer absolut geschlossenen Ökonomie ausgehen. Nicht zufällig sagt er apokalyptische Ziele, ja, nicht wahr? Geld ist apokalyptisches Ziel. Er geht sozusagen vom Ende der Zeiten aus. Und sein ökonomisches Modell ist apokalyptisches Modell, wenn man will. Das heißt, dieses Modell zeigt die Gesellschaft in ihrer perfekten Form. Und die Gesellschaft ist in ihrer perfekten Form eine Gesellschaft, wo alles einen Preis hat. Das heißt, alles einen Sinn hat. Das heißt, alles austauschbar ist. Das heißt, alles im Umlauf ist. Es gibt keine andere Grenze außer der künstlichen. Erst mit dieser Gesellschaft können wir was anfangen, also zum Beispiel Sozialismus aufbauen, ja, durch die dialektische Umkehrung. Wenn die Gesellschaft diese Radikalität nicht erreicht hat, man muss einfach abwarten, bis sie es tut. Das ist für unsere Welt nicht relevant. Die gleiche Antwort gibt die Assoziation, der sagt, die Sprache vermittelt immer eine Information. Es ist nicht möglich, die Sprache anders zu gebrauchen, als um einen Sinn mitzuteilen, eine Botschaft zu senden, zu empfangen, zu dechiffrieren. Beide Modelle gehen aus von einer absoluten Kreislauf der Existenz und Marx sagt das Leben ist ein Kreislauf und zwar ein perfekte Existenz ein Kreislauf und zwar Kreislauf, Geld, Waren, Kreislauf. Das heißt, Ware verwandelt sich in Geld, Geld verwandelt sich in Ware, Ware verwandelt sich in Geld, Geld verwandelt sich in Ware, Ware verwandelt sich in Geld und so weiter. Und das alles bildet einen Kreis. Diesen Kreis kann sich nicht entziehen. Alles, was sich entzieht und entziehen versucht, gerät irgendwann in diesen Kreislauf, bekommt einen Preis und so geht es weiter. So sagt auch Saussure, die Sprache ist ein Kreis, man bewegt sich in den Kreis, im Kreis der Kommunikation, man bekommt Botschaften, dechiffriert sie, sendet sie weiter, werden wieder dechiffriert und weiter und so weiter. Wir bewegen uns ständig im Kreislauf der Sprache, wir können aus diesem Kreislauf der Sprache nicht diesem nicht entgehen. Wir haben also hier gleichzeitig eine Behauptung, die ja im Unterschied zu einem anderen, die ja früher ausgeführt haben und die von sich selbst irgendwie einleuchten, es ist eine Behauptung, die diese apokalyptische, seherische Komponente hat. Es ist eine Behauptung einer geschlossenen Ökonomie, eines geschlossenen Kreislaufs. Und so hat man oft argumentiert, gegen Saussure und gegen Marx. Ich werde diese Argumentation nachzeichnen, denn die ist eine interessante, tiefere Argumentation, indem man das verleugnete. Das heißt, indem man behauptet hat, es gibt eine unproduktive Arbeit jenseits jeder möglichen Entstehung des Wertes, eine Arbeit, die zum Wert Schöpfung der Wertproduktion nicht führt und in diesem Sinne Kreislauf, dem Kreislauf der Ökonomie entgeht und es gibt die Sprache, die keine Bedeutung hat. Es gibt bestimmte Sprache, die keinen Sinn hat. Und entgeht diesem Kreislauf der Sprache und das sind im Grunde die gleichen Bewegungen. worauf immer gesagt werden kann, worauf gesagt, dass zumindest die Sprache, die keine Bedeutung hat, hat eine Bedeutung, keine Bedeutung zu haben. Und das ist schon eine Bedeutung, zum Beispiel eine Bedeutung zu haben, ein Argument zu sein gegen Sozio. Und ist etwas ein Argument gegen etwas, dann ist es schon im Kreislauf des Gesprächs. Oder man kann sagen, genauso, dass das, was kein Wert hat, ist nur ein Kandidat, einen Glossar zu bekommen. Und sozusagen wird auf der einen anderen Ebene so vereinnahmt, wie die Deutschen sagen und wie die Franzosen sagen, und das ist genau das, ist ein besseres Wort, rekuperiert, reintegriert in diese Bewegung. Ein klassisches Beispiel, des Versuchs, diesem Modell des Kreislaufs zu entgehen, und ich sage das, erwähne ich das, weil ich glaube, Thorsten Hitz wird darauf eingehen. Nächste Woche ist der Georges Bataille. Er wird mehr darüber sprechen, aber Bataille zum Beispiel hat gesagt, es gibt Handlungen, die keinen Wert haben, die keinen Wert schaffen. Zum Beispiel, wenn man von seiner Liebe enttäuscht ist und deswegen sein ganzes Eigentum verbrennt und dann aus dem Fenster springt in den Tod, dann ist es eine Handlung, die eine wirtschaftliche ist, offensichtlich, ja. Weil alle Gegenstände, die da einbezogen werden in diese Handlung, zum Beispiel dieses Eigentum, der Mensch selbst, der auch einen Wert hat, vielleicht hat er auch eine Versicherung oder was, okay. Durch diesen Akt der absoluten Verzweiflung, diese erotischen Tränen, vernichtet werden, negiert werden, ohne überhaupt einen Wert dadurch zu erzeugen. Ja. Nun hat man aber schon längst bemerkt, dass solche Handlungen durchaus einen Wert haben, auf der anderen Seite, weil sie einen symbolischen Wert herstellen. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass jemand, der kommt aus der Zeitung, dieses Ereignis beschreibt, vielleicht Fotos macht, irgendwann, und das verkauft. Plötzlich wird dieser Selbstmord zu einem spektakulären Ereignis. Und das, was in unserer Gesellschaft spektakulär ist, bekommt sofort einen gesellschaftlichen Wert, der auch auf der anderen Seite in der realen sozusagen Honorar für diesen Fotografen, für diesen Journalisten umgewandelt werden. Und wenn man sagt, dass dieser Mensch nichts davon bekommt, da kann man genauso sagen, dass der Arbeiter bekommt auch wenig von dem Wert, der er schafft. Das heißt, er war sozusagen der Arbeiter des Selbstmordes, und das war eine sozusagen ökonomische Leistung, von der er zwar wenig bekommen hat, aber trotzdem hat er objektiv einen Wert geschaffen, nämlich den Wert des Spektakulären. Und dieser Wert des Spektakulären benutzt allerdings nicht nur dieser Fotograf oder dieser Journalist, aber auch Bataille selbst. Wenn Bataille mit diesem Beispiel argumentiert, in seinem Buch, er tut das nicht, das ist ein erfundenes Beispiel, ein parallelen Beispiel, ein ähnliches Beispiel, dann tut er das dafür, um sein Buch zu verkaufen, ja, etwa sich selbst und dieses Thema ins Gespräch zu bringen. Das heißt, er verwandelt im Grunde diese destruktive Handlung wiederum auch im Rahmen seines eigenen Buches in eine Möglichkeit, diese scheinbar destruktive Handlung als eine wertherstellende, in eine wertherstellende umwandelt. Und in diesem Sinne sozusagen bringt auch das Zerstörerische und Selbstmörderische in den Kreislauf der kapitalistischen Ökonomie. Man kann also in beiden Richtungen argumentieren, und das ist der historische Verdienst von Benjamin, von Walter Benjamin, dass er als erster versucht hat, diese Kritik von Marx zu unternehmen. Und das ist eigentlich die Grundlage seines Ruhms. Er ist sozusagen vom Feuilleton zerredet worden, aber eigentlich die ursprüngliche und grundsätzliche Fragestellung war: Gibt es so etwas wie ein absoluter Loser? Können wir überhaupt uns vorstellen, unter welchen Bedingungen, die Möglichkeit einer Tat, die zu keinem Wertentstehung führt, sich in den Kreislauf der Ökonomie nicht bringen lässt und in diesem Sinne eine antikapitalistische Tat ist, und zwar im tieferen Sinne antikapitalistische Tat als bei Marx. Denn Benjamin würde sagen, ob es sich bei diesem Wert um eine abstrakte Arbeit handelt oder ums Geld. Das heißt, ob dieser Wert als Eigentum der Arbeiterklasse oder der Bourgeoisie verstanden wird. In beiden Fällen haben wir zu tun mit etwas, was mit den Menschen nichts zu tun hat. Das heißt, mit etwas, was den Menschen unterjocht und ihnen entgeht. Man kann sagen, und so argumentiert auch Benjamin letztendlich und nach ihm auch viele andere, dass der ganze Totalitarismus des Marx'schen Denkens seinen Ursprung hat in dieser theoretischen Idee der Totalität, der Ökonomie. Das heißt, wenn ich die Ökonomie als Totalität denke, wenn ich denke, der Waren-Geld-Austausch hat etwas, dem ich nicht entziehen kann, was nur verändert werden kann oder besser gemacht werden kann oder anders gemacht werden kann, aber bildet Macht aus einem Leben, was aus unserem, einer Totalität, und zwar einer Totalität, deren Zentrum nicht im Menschen liegt, sondern im Warenverkehr als solchen. Dieses Denken ist erstens immer totalitär und zweitens immer bürgerlich, letztendlich. Ja. Letztendlich ist es kapitalistisch, ob es Arbeitszeit ist, ob es Geld ist, Wert bleibt sozusagen in beiden Fällen konstant. Das habe ich letztes Mal ausgeführt. Und in diesem Sinne entgehen wir dem Kapitalismus und Warenaustausch nicht. Wir entgehen nur dann, wenn wir uns vorstellen können, dass es etwas gibt, eine Möglichkeit, eine Tat, die ja aber gleichzeitig keine Wirtschaft und sich in diesem Sinne dem gesellschaftlichen Zwang oder Zwang dieses Kreislaufs entgeht. Das heißt sozusagen, die geschichtliche Wahrheit liegt auf bei Loser. Der Loser ist derjenige, der wirklich gewinnt, weil er eine solche nicht wertproduzierende Tat schafft. Allerdings stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, ein Loser zu sein. Und das ist die Frage, die Benjamin die ganze Zeit verfolgt hat. Übrigens nicht zufällig, dass der Bataille eben derjenige war, der seine Aufzeichnungen und sein Archiv gerettet hat, jedenfalls, über die Nazizeit in Paris. Es handelt sich eben um die Generation der Denker, die den Marx an dieser Stelle als einen traditionellen bürgerlichen Denker interpretiert haben und versucht haben, sich von der marxistischen Theorie zu retten auf diesem Wege. Und Das ist, wie gesagt, die tiefere Kritik von Marx, vielleicht die tiefste in diesem Jahrhundert.